Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und auch wir machen mit beim großen Deutschlandradio Klimatag in allen unseren drei Programmen. Neue Klimasachbücher werden wir vorstellen. Beginnen wollen wir aber mit einem Roman, bei dem wir uns gar nicht sicher sind, ob er wirklich klimatisch gemeint ist. Wir gehen nämlich auf eine utopische Reise in ein wieder eingemauertes Berlin. Drumherum ist nur noch Wasser und dort in einer entvölkerten Trümmerlandschaft lebt eine Handvoll junger Menschen auf einer ungewissen Mission. Vieles kam uns rätselhaft vor in diesem neuen Roman von Anne Reinecke, Hinter den Mauern der Ozean heißt er. Wir waren so fasziniert wie irritiert und dachten, die Frau, die muss kommen und uns erzählen, was sie sich dabei gedacht hat. Hier in der Lesart, hallo zusammen, wir schauen mit Anne Reinecke gleich hinter diese Mauern. Anne Reinecke ist Jahrgang 1978. Sie hat Literatur und Kunstgeschichte studiert, für Film und Theater gearbeitet. 2018 erschien ihr Debütroman. Viel besprochen, ein schöner Erfolg einer wunderbar erzählten Geschichte über die Kunst und die Liebe. Und ich sage das so ausdrücklich, weil jetzt in ihrem zweiten Roman Anne Reinecke komplett die Spur gewechselt hat. In eine Science-Fiction-Fantasy-Mystery-Richtung. Hinter den Mauern der Ozean heißt das Buch. Und das ist keine Metapher, sondern wir bewegen uns tatsächlich in einer Stadt in Berlin, das von einer himmelhochragenden Mauer eingeschlossen ist, dahinter nur Wasser. Klimakatastrophe, haben wir uns gefragt. Game of Thrones oder was? Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Reinecke.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Buch hat mit diesem Stoff bei uns ein wahres Assoziationsfeuerwerk gezündet. Ich dachte sofort so an TV-Serien, The Last of Us, eine atomar verwüstete Welt, ein Kind kann sie retten oder die Mauer an Game of Thrones. Kolleginnen sagten Herr der Ringe, weil die edelgewandeten Elben bei ihnen tragen die Helden auch goldverzierte Stoffe. Jetzt Sie, Frau Reinecke, was waren Ihre Ideen, Inspirationsräume für dieses Buch?
Also erstmal freut es mich sehr, wenn Sie Assoziationsfeuerwerk sagen, denn so habe ich es mir auch gewünscht bei meinen Leserinnen und Lesern. Also wer das Buch liest, wird merken, dass es da viel Raum gibt, den man selber füllen muss mit eigenen Gedanken. Und das kann natürlich in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ne? Sie haben mich hier eingeladen zu Ihrem Klimatag. Ich denke, das ist auch nicht falsch. Aus irgendeinem Grund ist das Wasser gestiegen. Das hat natürlich mit der nahenden Klimakatastrophe zu tun. Wir befinden uns in einer nicht näher definierten, wahrscheinlich fernen Zukunft. Aber damit allein ist es eben nicht erklärt. Also selbst wenn alle Poolkappen schmelzen und alles, würde das Wasser nicht so hoch steigen, wie das in dem Buch der Fall ist. Das heißt, es muss auch noch etwas anderes passiert sein, zusätzlich. Und was das war, wissen wir nicht.
Es gibt ja jenseits der Mauern auf dem Ozean oder hinter dem Ozean noch ein da draußen, ne? Eine Welt.
Genau, und ja, da leben auch Menschen. Das sind die im Buch sogenannten Fremden.
Und in der Stadt, kommen wir zum Personal, da lebt ein Grüppchen junger Menschen, das sind die Ewigen. So werden sie genannt. Wer sind die denn?
Ja, also so jung sind sie alle nicht. Ne? Der älteste, Friedrich, ist so zwischen 50 und 60, also nicht mehr ganz jung. Und die anderen sind ein bisschen jünger. Else gibt es noch, die ist so 39 ungefähr. Dann noch zwei weitere Männer, Wilhelm und Alexander. Die sind so ja Mitte 30, Anfang Mitte 30. Und dann gibt es Lola, das ist die Jüngste. Die ist so Anfang Mitte 20. Das ist die Jüngste in den Mauern und die erzählt die Geschichte.
Und was heißt denn, dass sie ewig sind? Ich meine, sie erfüllen ja eine Aufgabe, von der man nicht so genau weiß, was für eine
ist. Ja, also die Ewigen. Es sind immer fünf, die da leben, nur noch fünf in der ganzen Stadt. Und ihre Aufgabe ist es so, das Wissen und die Geschichten und die Überlieferungen der Alten den Menschen zu übermitteln, die jeden Sommer mit großen Schiffen, die man aber nicht sieht, die man auch nur vermuten kann, da an der Außenmauer anlegen und dann die Stadt besichtigen. Und es gibt keine gemeinsame Sprache. Alles wird vermittelt durch Übersetzer, die so halb unsichtbar sind. Und ja, diese fünf Ewigen sind so eine Mischung aus Heiligen und Dienern, ne? So wie Stadtführer, wie so heilige Stadtführer, die da gefangen sind, aber sich gleichzeitig auch auf der guten, bewahrten Seite wähnen, denn was da draußen ist, weiß man nicht. Und die sind so der Hüter der Stadt, die Hüter der Stadtgeschichte.
Stichwort Stadtführer, die Stadt. In Berlin in Trümmern, zu weiten Teilen, so mit ungesicherten Zonen. Sie haben ja früher als Stadtführerin für Berlin gearbeitet, Liesbahn, Frau Reinicke. Das heißt, Sie kennen sich echt gut aus in der Stadt. Das war ja bestimmt hilfreich für dieses neue Terrain, ein dystopisches Berlin.
Ja, es ist eigentlich ein Stadtführerroman auch wenn das mit meinem damaligen Arbeitsalltag nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber es ist ja auch ein Stadtführerroman. Diese fünf sind die Stadtführer durch diese Welt.
Man wandert so ein bisschen durch die Trümmerlandschaft und man hat so Weltkriegsassoziationen. Oft sieht man also Fassaden, die durch von Schüssen durchlöchert sind. Am meisten irritiert hat mich die große Halle. Das war eins der größenwahnsinnigen Projekte von Hitler. Albert Speer hatte sie schon entworfen für die neue Hauptstadt Germania. Eine Halle für 140.000 Menschen sollte das sein. Die steht bei Ihnen, Frau Reinicke, jetzt tatsächlich in der Stadt. Ergo, Nazi-Deutschland hat den Krieg gewonnen oder was?
Diese Stadt da in der Zukunft, die sieht eben nicht mehr aus wie unsere und die ist noch da, um etwas zu vermitteln über die alte Welt, wie so ein Freiluftmuseum. Und aus irgendeinem Grund hat man da diese Halle aufgebaut, vielleicht um den Besuchern, die kommen, das zu zeigen.
Also danach.
Ja, und? Aber es ist nicht, also natürlich kann man sich das denken, aber mein Gedanke beim Schreiben war nicht, die Nazis haben doch den Krieg gewonnen, sondern irgendeine zukünftige Generation hat so ein Museums-Berlin gebaut, erhalten. Manches wird ja auch wieder aufgebaut, wie das Hohenzollernschloss. Könnte man da ja auch das so hinsetzen, um zu zeigen, was es für Pläne gab, zum Beispiel.
Ich hake jetzt die Fragezeichen ab, wissen Sie, die sich in unseren Köpfen gebildet haben. Ich meine, die Namen der Ewigen, Sie haben sie schon auch genannt, klingen auch urdeutsch. Ne? Friedrich Wilhelm Alexander, gut, da können wir auch an die Humboldt-Brüder denken. Die Frauen heißen Elsa, Richard Wagner vielleicht. Eigentlich fällt nur Lola heraus, also die Hauptfigur, die Erzählerin, aber ein blauer Engel ist sie auch bestimmt nicht. Wie sind Sie auf die Namen gekommen?
Das wird im Buch ja auch an der einen Stelle so ein bisschen thematisiert, wenn sich die Frauen über ihre Namen unterhalten. Also Friedrich Wilhelm und Alexander sind so natürlich historische Namen, da haben sie schon Assoziationen gehabt. Und Else und Lola sind so erfundene Figuren, ne? So wie eben Blauer Engel oder Lola Rent oder so. Und Else, ja, oder die Gold-Else oben auf der Siegessäule oder so. Naja, das sind erfundene Figuren.
Und dann kommt eben Besuch. In jeder Saison im Sommer reisen die Fremden an, ne, wie eine Touristengruppe mit Kreuzfahrtschiff. Das ist bis ins Detail vorgegeben, durchchoreografiert und da überkommt einem dann doch ja so das unheimliche Gefühl, dass die Ewigen eigentlich nur Statisten sind in einer Show vielleicht, die andere inszenieren, so à la Truman Show vielleicht, und sie selbst wissen gar nichts davon, oder?
Also ein Aspekt, der mich beim Schreiben umgetrieben hat, ist so ein auf die Spitze getriebener Konservativismus. Also was passiert, wenn nur noch ganz bestimmte Menschen an einem ganz bestimmten Ort sein dürfen und alle anderen nicht? Und wenn diese Menschen sich am besten auch nicht mit anderen mischen sollen und so bleiben sollen, wie sie sind, dann hat man eben immer dieselben fünf zum Beispiel. Oder immer. Das ist natürlich überspitzt, aber das war ein Faden, den ich damit eingeworben habe. Darum ging es zum Teil auch.
Literatur muss nichts erklären, sonst ist sie keine Kunst. Aber man fragt sich natürlich trotzdem bei einem Roman, was er einem eventuell zeigen soll oder was er erhellen soll. Wir haben Sie auch eingeladen, Sie haben es auch vorhin schon gesagt, weil wir heute im Deutschlandfunk Kultur einen Klimathementag haben. In dieser Lesart kommt noch ein Klimawandel-Special mit Sachbüchern. Und wir dachten, dass Ihr Roman auch hier ja irgendwie passt, aber vielleicht sind wir da auf einem doch falschen Dampfer. Vorhin sagten Sie, könnte sein, auf einem falschen Dampfer, ja toll.
Ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich glaube, wenn man etwas erzählen will, was man so ganz klar auf den Punkt bringen kann, dann kann man einen Leitartikel schreiben oder ein Essay, da muss man keinen Roman schreiben. Ich finde, der Kunst versucht man ja, sich etwas Unsagbarem anzunähern von verschiedenen Seiten. Und zwar so nah, wie es geht, ohne dass diese Seifenblase zerplatzt. Und im besten Fall wird dann so eine Art Umriss sichtbar, den man nicht klar benennen kann. Und darin liegt dann der Kern. Und was Sie genannt haben, Klimakatastrophe, Zukunftsdystopien, das ist ein Punkt. Ein zweites aktuelles Thema ist das, was manche Leute Flüchtlingskrise nennen, also kenternde Boote auf dem Mittelmeer. Ich habe ziemlich lange an dem Buch geschrieben. Als ich damit anfing, war dieser Schock darüber noch größer als jetzt, wo das immer noch Realität ist. Es geht ja aber auch um die Frage, wie wollen wir leben? Was passiert mit der Festung Europa? Wer gehört dazu, wer nicht? Wann kehren sich solche Rollen um? Wann kehren sich solche Machtverhältnisse um? Wann entscheidet man sich zur Flucht? Da liegen viele Fragen drin. Und wenn Sie sagen, man steht etwas ratlos davor und weiß nicht genau, wie kann man es festnageln, dann ist das eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe.
Es gibt noch eine Pointe, die wir nicht verraten dürfen. Es geht da wirklich um eine mögliche Flucht von Lola. Aber auch das produziert wieder Fragezeichen, was Ihnen aber wirklich toll gelungen ist, Frau Weinecke. Man liest diese knapp 250 Seiten weg wie nix. Also ich auch so Binge-Reading würde ich es nennen, so wie man so eine Serie liest oder wegschaut. Und die Sprache hat auch einen ganz eigenen Zauber. Also man bleibt immer dabei. Jetzt so im Bild gesprochen, die erste Staffel der Serie wäre jetzt vorbei. Eigentlich wünsche ich mir eine zweite.
Ja, die können Sie dann in Ihrem Kopf weiterführen. Aber dafür ist es da.
Haben Sie nicht geplant, ja?
Jemand hat gesagt, das Buch sei wie so ein Tableau für die eigenen Gedanken. Das hat mir sehr gefallen.
Ganz kurz noch, es wird auch gesungen im Buch. Ein wilder Mix aus Psalmen, Iggy Pop und David Bowie. War das auch Ihr Soundtrack beim Schreiben?
Ja, viel David Bowie, bisschen Iggy Pop.
Die Großen. Dankeschön. Frau Reinecke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk für Kultur. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und Hinter den Mauern der Ozean, der neue Roman von Anne Reinecke, ist im Diogenes Verlag veröffentlicht.
Neue Krimis.
Es ist Freitag und wieder Krimi-Zeit in der Lesart mit unserer Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat im Deutschlandfunk Kultur veröffentlichen. Und auf Platz 3 jetzt im August steht ein Roman aus England von Liza Cody. Seit Jahrzehnten ist sie eine feste Krimi-Größe. Schon als Legende gilt sie. Coole, kantige Frauen sind ihr Markenzeichen, etwa in der Trilogie um die Detektivin Eva Wiley, die nebenher als Catcherin arbeitet. Und der Titel des neuen Romans, der nun lässt zumindest ahnen, dass es in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Die Schnellimbiss-Detektivin heißt er. Und unser Jurymitglied Sonja Hartl verrät uns jetzt, ob dem so ist.
Neue Krimis.
Hannah Abraham hat ihre Karriere ordentlich an die Wand gefahren. Aus Wut hat sie ihren Vorgesetzten bei der Londoner Polizei in einen Kanal geworfen. Deshalb ist sie rausgeflogen und jobbt nun in einer Imbissbude. Aber weil ihr das nicht reicht, übernimmt sie nebenbei als Privatermittlerin Fälle, die ihren ehemaligen Kollegen zu läppisch sind. Also kümmert sie sich um gestohlene Fahrräder, ausgekippte Mülltonnen, verwüstete Kleingärten und vermisste Hunde. Die Schnellimbiss-Detektivin heißt Liza Codys neuer Roman folgerichtig und er ist so richtig schön typisch Cody. In der Handlung geht es um die Probleme der sogenannten kleinen Leute, der Abgehängten, der hart Arbeitenden, die unbeirrt versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen, ohne andere auszubeuten. Und davon gibt es so einige im Süden Londons. Das ist auch so eine typische Cody-Gegend. Überall sind Spuren der Gentrifizierung zu erkennen, aber es ist auch alles noch so ein bisschen abgeranzt und vor allem gibt es kleine Inseln der Gemeinschaft. Und dazu kommt dann wieder eine dieser unwiderstehlichen Cody-Hauptfiguren. Hannah Abraham ist auf sich gestellt. Sie kann einstecken, aber auch austeilen. Sie ist trotzig und so wütend, dass sie sich längst nicht mehr darum schert, was andere als angemessenes Verhalten ansehen. All das kenne ich, schätze ich, ja erwarte ich fast schon von Liza Cody, die gewohnt scharfsinnig schreibt und beobachtet. Dazu haben mich zwei Dinge sehr beeindruckt. Dieser Roman ist fast schon beiläufig und sehr klug in der Gegenwart verankert. Corona-Masken und Händedesinfektionsmittel sind selbstverständliche Teile des Alltags, in denen sich auch die Folgen des Brexits sehr konkret zeigen. Und in all ihren Romanen hat Cody Sexismus benannt. Hier aber macht sie sehr schön deutlich, wie er mit der Klasse zusammenhängt, aus der der jeweilige Mann kommt. So sind sich die sexistischen Männer dann doch alle irgendwie einig, dass Frauen im Zweifelsfall hysterisch sind. Sie finden nur sehr verschiedene Worte dafür. Und bei aller knallharten Gegenwartsanalyse ist dieses Buch alles andere als pessimistisch. Denn Cody zeigt auch, dass sich die Folgen des staatlichen und systemischen Versagens abfedern lassen. Durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung. Und das ist nur ein weiterer der vielen Gründe, warum ich hoffe, dass die 80-jährige Liza Cody noch viele Kriminalromane schreibt.
Die Schnellimbiss-Detektivin, der neue Kriminalroman von Liza Cody, jetzt auf deutschem Argument, Ariadne Verlag erschienen, übersetzt von Iris Konopik im August auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste mit jeder Menge Lesestoff auch finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach kurz an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit neuer Literatur aus den USA von einer inzwischen auch bei uns sehr bekannten Autorin. Manche sprechen sogar schon von Kult, wenn es um Lydia Davis geht. 77 Jahre alt ist sie kürzlich geworden und berühmt ist sie für ihre Kurz- und Kürzestgeschichten. Jetzt gibt es neue Short Stories von Lydia Davis auf Deutsch in diesem Band Unter Fremden. Und unsere Kritiker im Studio, das ist Manuela Reichert. Guten Tag.
Guten Morgen.
Es ist lange, fast 10 Jahre her, als der letzte Geschichtenband erschien und die US- und englischsprachige Presse, die schreibt jetzt endlich gibt es neue, lang ersehnt. Also Sie, Frau Reichert, sind auch eine Lydia Davis-Kennerin. Haben Sie sich auch so gefreut?
Ja, ich habe mich sehr gefreut und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe, weil es zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt worden, 2008. Und dann habe ich gesagt, wieso kennt die denn hier niemand? Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, ja, in Amerika kannte man sie, aber es war auch so ein bisschen so eine Autorin für Autoren. Und dass sie jetzt wirklich so eine große Fangemeinschaft hat, das freut mich wirklich sehr.
144 Geschichten, habe ich gelesen, sind hier versammelt. Das heißt wieder ultra kurz, vermutlich zum Teil. Wo sind wir denn so überall bei Lydia Davis? Wirklich auch Unter Fremden?
Ja, Unsere Fremden. Also es geht ganz oft um Nachbarschaft. Das kennen wir ja, ne? Die Leute, neben denen man wohnt, die, wenn man Glück hat, nett sind und die Post annehmen. Aber wenn man Pech hat, sind es die, die irgendwie an die Wand klopfen und sagen, könnte man bitte das Radio leiser machen oder können die Kinder mal nicht so laut mit den Füßen tapsen. Und bei ihr ist es natürlich USA, die meisten haben Haus, also man wohnt irgendwie aneinander und ärgert sich dann über den Misthaufen, der an der falschen Stelle ist oder es wächst was rüber und so. Und dann sagt sie ihm, das sind die Menschen, die im Grunde ja uns fremd sind und gleichzeitig sind es aber die, die neben uns leben, also mit denen man im Bus fährt, mit denen man eben das die Nachbarschaft teilt und die Auseinandersetzungen. Und das ist so einer dieser Bereiche, um die es geht. Und es sind, Sie haben es gesagt, es sind kurze Geschichten, Kürzestgeschichten. Also ich sag mal, eine meiner Lieblingsgeschichten kann ich sofort sagen. Ehemoment der Verärgerung. Nach vielen Tagen sagte er zu ihr, würdest du mal irgendwas mit dieser Kokosnuss machen? Aus.
Das ist der Satz.
So, dann denkt man sofort, ja, irgendwas mit dieser Kokosnuss, klar. Die reden schon immer über diese Kokosnuss, wahrscheinlich auch sonst über die Milch, die rumsteht, wie
vielleicht
auch immer.
Vielleicht liegt sie schon drei Wochen
genau,
hier.
Genau, und man hat sofort die Ehe vor sich und denkt, die streiten sich immer über so einen Blödsinn. Also ganz kurze Geschichten, aber es gibt auch sehr viel längere. Und jedes Mal ist man irgendwie so in ein Universum hineingezogen, auch wenn die Geschichten ganz kurz sind.
Wenn jetzt eben noch überhaupt nicht Lydia Davis kennt, was würden Sie sagen, ist so das spezifisch Lydia Davis haftet? Also das für Sie so typische und das sie so unverwechselbar macht als Erzählerin?
Ja, sie ist wirklich die Meisterin der kleinen Form und diese Geschichten, Sie haben es ja auch schon gesagt, amüsieren dann ganz oft und verwirren auch. Und dann liest man nochmal und nochmal und versteht dann was. Und ich finde auch, dass sie eine Autorin ist, wo man irgendwie ihr so beim Schreiben im Grunde zusieht oder zuliest, kann man sagen. Ja, also man merkt richtig, wie sie aus Beobachtung Literatur macht. Und das ist wirklich ganz toll. Irgendwo stand mal, ich glaube im New Yorker, ihr Stil sei tänzerisch. Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Also wie sie so um die Worte herumtanzt. Also es ist wirklich auch jemand, da ist kein Wort zu viel. Es ist kein falsches Wort. Und jetzt in diesem Band aber eben nochmal ganz stark so aus der Realität heraus, wen beobachte ich, wer ist das eigentlich?
Ich finde ja auch ihren Humor so sensationell. So eine herrliche Lakonie ist das. Sie ist ja auch eine entschiedene kritische Persönlichkeit und Zeitgenossin, politisch klar gegen Donald Trump und alle Rechten, will auch nicht, dass Amazon ihre Bücher verbreitet. Gibt es eigentlich irgendwelche ja so zeithistorischen, spezifische Reflexe bei ihr? Erkennt man irgendein Amerika?
Man erkennt ein Amerika, also bei diesen Nachbarschaftsgeschichten ganz, ganz stark. Und dann gibt's einen ganz langen Text, wo sie so aufschreibt, das kennen wir, haben wir ja auch, also nebenan DR, was sucht man? Ja, ich habe irgendwie noch zwei Stühle, will die jemand haben oder weiß jemand, wo der nächste Osteopath ist oder der beste Augenarzt. Also macht sie wirklich seitenweise und es ist wirklich eine interessante Lektüreerfahrung, weil sich da wirklich so ein, ja, so ein Bild dieser Menschen nochmal ganz deutlich macht. Aber zu der Bezug auf die Wirklichkeit nochmal im Zug belauscht, heißt eine Geschichte, zwei alte Damen sind sich einig, alles wird schlimmer, wird irgendwas besser.
Ich hoffe ja, dass auch mal die Essays von Lydia Davis übersetzt werden. Gibt es inzwischen schon zwei Bände. Danke Ihnen ja, für jetzt, Manuela Reichert, über Unsere Fremden, die Storysammlung von Lydia Davis, jetzt auf Deutsch im Droschel Literaturverlag, übersetzt von Jan Wilm, 312 Seiten, der Umfang, 26 Euro der Preis. Mehr dazu wie immer auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einen Schriftsteller aus Katalonien kennenlernen, den noch jungen Spanier Pol Guasch, der aus entschieden politischer Haltung auch auf Katalanisch schreibt. Und ebenfalls in seinem Debütroman geht es um die Liebe zur eigenen Sprache, woran der Titel aber erstmal gar nicht so denken lässt. Napalm im Herzen, finsterer Titel, finstere Dystopie, die schon in viele Sprachen übersetzt wurde. Jetzt gibt es das Buch auch auf Deutsch und Pol Guasch ist derzeit in Deutschland als Stipendiat in Berlin und dort hat ihn Tobias Wenzel getroffen.
Esta sensación como de paz me maravilla.
Dieses Gefühl des Friedens hat eine wunderbare Wirkung auf mich.
Pol Guasch sitzt im Garten des Literarischen Kolloquiums Berlin und blickt auf den Wannsee. Der 26-jährige katalanische Schriftsteller trägt Badelatschen, als wollte er gleich ins Wasser springen. Diese idyllische Stimmung steht in extremem Gegensatz zur Atmosphäre in seinem dystopischen Debütroman Napalm im Herzen.
Dann brach plötzlich die Nacht über uns herein. Eine helle, leuchtende Nacht legte sich wie eine gewaltige Glaskugel über die Häuser, in denen wir lebten, über den Wald und sogar über die Stadt hinter dem Hügel, und in ihr vervielfältigte sich das Licht, bis es uns blendete. Auf der Hügelkuppe, die man von unserem Haus aus nicht sehen konnte, wurden die Bäume abgeholzt und abgrundtiefe Gruben ausgehoben, in die sie die Toten kippten.
Die Gegend, in der Ich-Erzähler mit seiner Mutter lebt, wird zur militarisierten Zone. Sadistische, kahlköpfige Männer tauchen auf. Als er an diesem Roman schrieb, las Guasch gerade die Briefe seiner Großeltern, die sie sich nach dem Spanischen Bürgerkrieg geschickt hatten. Wegen der Franco-Diktatur mussten sie eine Zeit lang getrennt leben.
Claro, ese mundo tan, no, tan cruel que aparece en la novela, claro, es un mundo que para la historia de mi familia ha sido real.
Diese grausame Welt in meinem Roman war für meine Familie also Realität und sicher auch für viele andere Familien. Mich in die Finsternis zu begeben, war für mich eine Form, meine Vergangenheit, meine Herkunft, meine Geschichte zu verstehen.
Napalm im Herzen ist ein hochpoetischer Roman über Liebe in einer unverständlichen, totalitären Welt. Kraft gibt ihm Ich-Erzähler nur Boris, den er liebt und mit dem er sich Briefe schreibt. Schließlich versuchen beide, aus dieser Welt zu fliehen, die umso gefährlicher für Schwule ist. Pol Guasch bezeichnet sich selbst als queer.
Ich hatte da viel Glück in meiner Familie. Sie war für mich ein sicherer Raum, aber in der Gesellschaft habe ich gelitten. Mein Roman Napalm im Herzen handelt ja auch sehr vom Blick von außen. Der Großvater sagt dazu, meine Hauptfigur, der stärkste und mächtigste Gott sind die Blicke der anderen. In der Gesellschaft habe ich schon eine eingeschränkte Erzählung meiner selbst vorgefunden, die definiert hat, wie ich angeblich war und wie ich Dinge, Menschen und Körper begehren sollte.
Guasc hatte bis zu seinem Debütroman ausschließlich Lyrik veröffentlicht. Aber als er die ersten Sätze von Napalm im Herzen schrieb, war das plötzlich Prosa über eine Landschaft, die der im katalanischen Tarragona ähnelte. Dort war Guasc aufgewachsen, bis er nach Barcelona ging und dort Literatur und kulturelle Identitäten studierte. Gerade schreibt er an seiner literaturwissenschaftlichen Doktorarbeit. Im Roman Napalm im Herzen ist die Sprache wesentlich, um auf die lebensfeindliche Welt zu reagieren. Das gilt auch für Paul Guasc selbst.
Yo llego a la escritura con el deseo de crear un mundo que sea un poco más habitable para mí, ¿no?
Ich komme zum Schreiben mit dem Wunsch, eine Welt zu schaffen, die für mich ein wenig bewohnbarer ist.
Guasc hat eine so freundliche und sanfte Art, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, dass er auch mal richtig wütend oder gar ausfallend sein kann.
Mi familia me cuenta que yo de pequeño me enfadaba mucho.
Aus Erzählungen meiner Familie weiß ich, dass ich als Kind viele Wutanfälle hatte. Ich glaube, dass ich damals schon meine ganze Wut aufgebraucht habe. Ich glaube an die Kraft der Sanftheit und der Freundlichkeit. Wenn ich in der Schule gemobbt wurde oder später immer wieder Homophobie erfahren habe, bin ich dem mit einer würdevollen und freundlichen Sanftheit begegnet. Ich glaube nämlich, dass man so den Feind zutiefst entwaffnet.
Der Feind im experimentellen Roman Napalm im Herzen bleibt diffus. Viele Zeichen deuten auf eine Welt aus den Fugen.
Das Böse in der Welt ist schon geschehen. Die Wörter gerannen in meinem Kopf. Und ich sah die Augen der Tiere, die sich im Unterholz verbargen. Eine lauernde Finsternis. Und darin hunderte leuchtender Sternbilder im Farn.
Welch ein Kontrast zum Wannsee, wo Paul Guasc entspannt mit seinen Badelatschen sitzt.
Para soportar cierta escritura también hay que tener como un soporte en la vida, ¿no?
Um ein gewisses Schreiben auszuhalten, braucht man eine Stütze im Leben. Hier am Wannsee zu sein, vermittelt mir Ruhe und Gelassenheit. Auch wenn die nur vorgetäuscht sind, ermöglichen sie es mir, mich auf das Schreiben einzulassen.
Que a mí me permiten adentrarme en la escritura.
Paul Guasc, der katalanische Schriftsteller. Sein Debütroman Napalm im Herzen ist jetzt im Waldstein Verlag herausgekommen, übersetzt von Kirsten Brandt. Unser Klimatag in allen Programmen des Deutschlandradios. Und jetzt ist mein Lesart-Kollege Christian Rapphansel im Studio mit neuen Klimasachbüchern. Hallo Christian.
Hallo.
Was gibt's eigentlich zur Klimakrise noch zu schreiben? Bei dieser Flut von Büchern, jetzt, die es wirklich jetzt schon gab und gibt in den letzten Jahren, ist nicht eigentlich alles längst bekannt.
Alles längst bekannt, alles längst gesagt. Ich habe auch den Eindruck, das haben sich viele Verlage auch gedacht in diesem Jahr, weil die große Mehrzahl der Bücher setzt definitiv den wissenschaftlichen Konsens als bekannt und anerkannt voraus. Und ich meine, das ist auch kein Wunder. Ich gehe mal ganz kurz zurück, irgendwie so die Grenzen des Wachstums. Das ist 1972 erschienen. Seither wissen wir das, dass dieses ewige Wachstum nicht funktionieren kann. Oder noch früher, so Urstein quasi der globalen Umweltbewegung. Das war ein Buch 1962, Der stumme Frühling. Das hat eine Biologin geschrieben, Rachel Carson, damals über die Pestizide, Folgen für Insekten, Vögel, Säugetiere, daher eben dieser stumme Frühling. Das hat damals Debatten ausgelöst, in den USA ist dann sogar DDT verboten worden. Oder was weiß ich, mehr als ein Vierteljahrhundert Klimakonferenzen. Also ich könnte jetzt noch eine Menge mehr sagen. Ja, es ist alles bekannt darum. Also in diesem Sommer eigentlich kaum noch Bücher, die so Dringlichkeitsszenarien aufbauen, die so warnen, die nochmal grundsätzlich erklären. Das scheint alles vorbei zu sein. Es ist eher so die Frage, warum tun wir so wenig? Und wenn ich da nochmal gucke auf zum Beispiel Bücher wie den Stummen Frühling damals, da hat sich ja was getan. Pestizide sind verboten worden, sind reguliert worden. Aber bei den Grenzen des Wachstums, dieser World Overshoot Day, also wann wir die Erde aufgebraucht haben, das war jetzt schon am 1. August. Das heißt, da tut sich wenig. Und da gibt es Bücher, die sich dieser Frage nähern. Warum tut sich so wenig? Die Titel, die klingen dramatisch. So wird das nichts. Politik zwischen Klimakollaps, Heizungsethik und Waldverwüstung oder Öl ins Feuer wie eine verfehlte Klimapolitik, die globale Krise vorantreibt oder Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird. Kein Stress, wir haben übrigens eine Sonderseite auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de, da stehen die Bücher, Sie müssen jetzt nicht hektisch mitschreiben. Aber das heißt, das sind so diese Fragen oder dieses Klimahandelbuch zum Beispiel, das ist von Moti Blativ, also einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher, Meteorologe, Ozeanograf. Und eine seiner Erklärungen ist, er sagt, naja, wir können die Emissionen nicht sehen. Und das war halt beim sauren Regen zum Beispiel anders. Das war beim Insektensterben durch die Pestizide anders. Man hat das gesehen. Wir sehen die Emissionen nicht und man konnte damals direkt was tun, was weiß ich, Filteranlagen an Fabriken oder eben Pestizide regulieren. Wenn wir heute versuchen, Emissionen runterzufahren, wir sehen nicht so den direkten Effekt und wir sehen auch nicht die direkten Konsequenzen daraus. Und das ist so ein Problem, das sich durch die Bücher durchzieht oder zum Beispiel Jens Beckert verkaufte Zukunft, warum eben dieser Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Das sind diese Zeitverzögerungen und es sind auch Pfadabhängigkeiten. Das heißt, in diesen Büchern wird auch sehr deutlich, da ist niemand irgendwie böse oder nicht guten Willens, sondern wir haben einfach eine Republik gebaut, die sich rund ums Auto dreht. Wir verbrennen halt nur mal Gas und Öl. Wir können das nicht über Nacht ändern. Und das ist halt die große Schwierigkeit.
Aber Christian, das bedeutet doch, dass diese Klimasachbücher jetzt, diese aktuellen aus dem Sommer 2024, noch deprimierender sind als die Bücher der früheren Jahre, oder?
Nee, weil es gibt tatsächlich also nicht nur diesen Trend mit den Büchern, die diesen Fragen nachgehen, warum klappt das eigentlich nicht, sondern es gibt auch noch einen zweiten Trend. Ich würde das sagen, das sind so die Mutmacherbücher und die Durchhaltebücher. Also was weiß ich, ein Porträtbuch zum Beispiel. Charlotte Kerner hat geschrieben We Are Volcanoes. Das ist ein Buch über so Ökovisionärin. Da geht es dann zum Beispiel um diese Biologin, die diesen stummen Frühling geschrieben hat. Oder es gibt einen großformatigen Klimaatlas, 90 Karten für die Welt von morgen, unter anderem von Luisa Neubauer. Da war ich erst so ein bisschen skeptisch, hab gedacht, so meine Güte, wozu denn jetzt noch so ein großformatiges Ding, dass das nochmal erzählt, was ja auch Ressourcen verschlingt, wen will denn das erreichen? Unsere Rezensentin hat mich überzeugt, nein, diese Bücher, die brauchen wir, um nicht aufzugeben, weil Resignation jetzt echt tödlich wäre.
So, jetzt neige ich mich im Boot wieder auf die andere Seite, aber sind Mutmacherbücher nicht dann wieder doch illusorisch angesichts dieser offenkundig ungenügenden Bemühungen allerseits gegen
überall die Probleme, ja gut. ja, also zum einen müssen wir halt tatsächlich durchhalten, es hilft halt alles nichts, aber es gibt auch Bücher, die ja durchaus optimistische Sachen haben, vielleicht auch ein bisschen was Zweckoptimistisches, Multiplativ, den ich vorhin schon genannt habe, der beschreibt die Probleme, aber er sagt schon auch, was es für Möglichkeiten gäbe, also dass zum Beispiel die Klimakonferenzen, die globalen, relativ wenig bringen, weil die Staaten sich dann halt doch häufig nicht dran halten. Aber er sagt, naja, wir haben ja auch nur eine Handvoll von Ländern, die wirklich richtig ganz viel Verantwortung tragen. Also China alleine, 30% der globalen Emissionen. Und da sagt er, warum machen wir nicht ein neueres Format mit ein paar Ländern, noch die USA dabei, Indien, die Europäer. Da könnte man in einem verbindlichen kleinen Kreis wesentlich mehr effizient erreichen. Und er sagt, auch die Zahlen sind jetzt nicht so schlecht. Wir sind noch längst nicht auf dem richtigen Weg. Aber China zum Beispiel, die aktuellen Zahlen, die deuten darauf hin, dass die vielleicht schon ihren Peak erreicht haben und die Emissionen wieder runtergehen, weil die eben auch investieren wie verrückt. Und da gibt es eben auch solche Bücher, die durchaus so positive Sachen haben. Was weiß ich, es gibt noch ein Sammelband Unlearned CO2 von der Energieökonomin Claudia Kempfert, die hat das mit herausgegeben, mit Beispielen aus dem Verkehr, Solarenergie, Handel und so weiter. Also da gibt es schon auch Trends mit positiven kleinen Lichtblicken.
Das sind die Bücher, die ich dann lesen will, Christian, Durchhaltebücher für alle, für die mehr erreichen wollen. Aber müsste es nicht auch doch mehr Bücher noch geben für diejenigen, die immer noch am menschenmachten Klimawandel zweifeln? Also wenn ich mir jetzt gerade wieder Herrn Trump anschaue, der jetzt wieder in den Kulissen steht, ja, der auch immer gesagt hat, alles nur Quatsch und Millionen glauben das vielleicht auch.
Gut, jetzt bin ich der Pessimist und sage, ja, wen will man denn mit solchen Büchern noch erreichen? Weil, wie gesagt, wir wissen das alles seit Jahrzehnten, das ist bekannt und wer heute noch sagt, das stimmt alles nicht, der sagt dann halt auch solche Sätze wie, naja, Deutschland allein kann doch die Welt nicht retten oder über Solarenergie nachts scheint doch die Sonne nicht oder über die eigene Verantwortung, ich trenne doch schon meinen Müll. Ich sage das jetzt ein bisschen böse, wir kennen es natürlich auch von uns selber, ne? Dann kaufe ich mir das schöne Stück Fleisch, obwohl ich weiß, wie klimaschädlich das ist und red's mir selber schön, indem ich sage, ich kaufe es ja im Stoffbeutel und nicht in der Plastiktüte. Das ist natürlich Bullshit und das wissen wir auch. Und das wäre mein letzter Buchtipp. Es gibt ein schönes Buch, Klima-Bullshit-Bingo. Das ist von Jan Hegenberg, das ist ein Wissenschaftsblogger. Und der nimmt sich 25 solche Scheinargumente. Sehr amüsant, sehr praxistauglich auch, weil er widerlegt das nämlich. Diese ganzen Argumente, die wir ständig hören, was weiß ich, im Familienchat oder in irgendwelchen Kommentarspalten lesen. Er widerlegt das einmal schön ausführlich und hat dann am Ende jedes Kapitels immer noch mal so in 2, 3 Absätzen eine knackige Formulierung, warum das nicht stimmt. Und das Pfiffige an dem Buch ist, da ist dann sogar noch ein QR-Code drin. Das können wir mit dem Handy kopieren und in den nächsten Chat kopieren. Das ist so eine kleine Schummelhilfe. Das wäre so meine letzte Empfehlung für die, die immer noch zweifeln. Das Klima-Bullshit-Bingo von Jan Hegenberg.
Klima-Bullshit-Bingo. Dieser Titel, einer von vielen, den Christian jetzt genannt hat. Alle Titel werden auf unserer Website nachher noch abgebildet. www.deutschlandfunkkultur.de. Ich danke dir, lieber Christian.
Sehr gerne.
Über neue Sachbücher zum Thema unseres Klimatages, der heute natürlich weitergeht, quer durch unsere Programme im Deutschlandfunk Nova und im Deutschlandfunk Kultur.